Menschen unterm Kreuz, das ist der rote Faden, der uns durch diese Passionswoche begleitet. Wir schauen uns die Menschen an, die auf dem Hügel Golgatha vor der Stadt unter dem Kreuz standen, an dem Jesus hing. Und übertragen fragen wir uns, wie stehen wir denn da? Wie stehen wir zu dem Mann, der da gekreuzigt wurde? Wie zu dem, was dort geschah? Damals standen da ganz unterschiedliche Menschen, Soldaten, ein Offizier, einige Frauen, merkwürdigerweise kaum einer von den Jüngern. Ich möchte die Reihe einleiten, indem ich von einem erzähle, der es auch nicht bis dahin geschafft hat, an diesen brutal anstrengenden Ort, Golgatha, unterm Kreuz. Ich möchte euch von ihm erzählen, und jeder von euch, du kannst ja sehen, ob du dich irgendwo in der Geschichte wiederfinden kannst. Am tiefsten wünsche ich dir beim Zuhören eine Begegnung mit dem Auferstandenen selbst. Erzählen möchte ich von dem Jünger Petrus. Auf dem Weg mit Jesus und den anderen Jüngern nach Jerusalem hatte es schon ein merkwürdiges Gespräch gegeben mit Jesus. Wir lesen in Markus 14. Unterwegs sagte Jesus zu den Jüngern: Ihr werdet euch alle bald von mir abwenden, denn es steht geschrieben, ich werde die Herde den Hirten nehmen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen und dort werdet ihr mich wiedersehen. Da beteuerte Petrus: Wenn dich auch alle anderen verlassen, ich halte zu dir. Petrus, erwiderte ihm Jesus, ich sage dir, heute Nacht noch, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Ausgeschlossen, rief Petrus, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich das nicht tun. Auch die anderen Jünger beteuerten dies. Und er, Petrus, ging hinaus und weinte bitterlich, lesen wir etwas später im Markus-Evangelium. Den Hof des hohenpriesterlichen Palastes hatte er wortlos verlassen, diese nächtliche Gemeinschaft ums wärmende Feuer, ein paar Leute der Wachmannschaft, ein paar muntere Mägde aus dem Gesinde des Hauses, die neugierig dazugestoßen waren. Es steht ihm noch ganz plastisch vor Augen. Die Soldaten, die unbekümmert von der ach so geheimen Mission erzählen, die sie gerade erfolgreich durchgeführt haben, ein Kinderspiel war das. Die Frauen lauschten gespannt, bewundern, schmeicheln, heißes Getränk macht die Runde. Jemand hat Gebratenes aus der Küche herbeigeschafft. Die Stimmung löst sich immer mehr. Der Fremde, der kommt ihnen gerade recht, der so vorsichtig zum Tor hereingeschlichen kommt, denkt wohl, wir hätten ihn nicht gesehen, der sich verlegen in den Winkeln des Hofs herumdrückt. Die um das Feuer herumsitzen, verständigen sich schnell mit ein paar Blicken. Das wird ein Spaß. Eine junge Magd versteht den Tipp, geht auf den Mann im Schatten zu, deutet an, dass er kein Unbekannter ist. Sie erinnere sich genau, ihm schon einmal begegnet zu sein. Ist ja gar nicht so lange her. Vielleicht in Jerusalem, vielleicht auch in Kapernaum, ihrer Heimat. Dort lebten ihre Eltern, deshalb kommen sie da vorbei, ab und zu. Der Fremde scheint unschlüssig, ob er bleiben soll oder sich entfernen. Nervös murmelt er, es müsse eine Verwechslung vorliegen. Kapernaum, da habe er nichts mit zu tun. Er sei als Pilger zum Passafest nach Jerusalem gekommen, aber auch erst vor ein paar Stunden. Eine zweite Magd, helle genug, um zu durchschauen, was da gerade passiert, greift zum Vergnügen der Soldaten den Faden auf. Leise lauernd spricht sie ihn von der Seite an. Ganz sicher kenne sie sein Gesicht und auch die Sprache, dieser unverkennbare galiläische Dialekt. Der Gefangene, der gerade über den Hof in Untersuchungshaft gebracht wurde, sei doch auch Galiläer, Jesus aus Nazareth in Galiläa. Terroristisches Provinzpack. Nein, keinesfalls, alles Irrtum. Die nervöse Stimme des Petrus wird schon lauter. Alles verschrobenes, verlogenes Zeug. Ich kenne den Menschen nicht. Bei Gott, ich habe ihn niemals gesehen. Die Magd lächelt ironisch, ein bisschen bitter. Die Soldaten am Feuer ermuntern sie, sichtlich vergnügt über dieses gelungene Schauspiel. Verflucht möchte ich sein, wenn ich dich nicht in der Nähe dieses verhafteten Galiläers gesehen habe, wird die Magd heftiger. Das war kein Zufall, du bist beteiligt, ein Vertrauter des Gefangenen, Doppelschwör. Die Soldaten grinsen breit. Das feuert die Magd natürlich noch mehr an. Damit habe man ja auch die Erklärung, warum er sich so heimlich hier herumdrücke zur Nacht, wie ein anhängliches Tier, das seinen Herrn verloren hat. Nein! Petrus hebt die Hände, weicht einen Schritt zurück, steht dann doch wie gebannt auf der Stelle. Nein, ich bin nur auf der Suche nach einer Herberge, ein unbescholtener Festbilder. Was soll das? Bei Gott, ich kenne den Gefangenen nicht. Im Hintergrund kräht ein Hahn. Mägde und Soldaten verlieren das Interesse an dem Spiel. Sie hocken sich wieder ums Feuer, werfen Scheite nach, lassen so den Becher kreisen. Der Fremde ist schon vergessen. Das ist so, wie wenn Kinder plötzlich ihr Spielzeug fallen lassen und sich etwas anderem zuwenden. Petrus geht langsam hinaus, mit gesenktem Kopf. Er weint. Und jede Szene, jeder Moment dieser paar Minuten steht ihm noch bildhaft vor Augen. Auch wenn die ängstliche Erregung jetzt von ihm abfällt, er fühlt sich so schwer, unsagbar schwer. Und so tut es irgendwie auch gut, zu weinen. Er lässt es einfach geschehen. Er wehrt sich nicht. Er, der starke Mann, der Fischer. Die Dunkelheit nimmt ihm auf, schwärmend, schweigend, bergend, stellt keine Fragen, erwartet keine Antwort. Dreimal hat er Jesus verleugnet, bis der Hahn den Morgen ankündigte, und so hatte es Jesus ihm ja vorhergesagt, als er noch berstend vor Selbstbewusstsein vor ihm stand. Ich doch nicht. Und jetzt? Er lässt sich förmlich in die Dunkelheit fallen. Petrus, der Name, den ihm Jesus gegeben hatte, der Fels, der Aufrechte, der Widerstandsfähige, der unerschütterliche Fels, dieser Fels, der war er nie. Planlos geht er durch die Gassen dieser ihm doch fremden, heiligen Stadt. Dunkle Wolken liegen über dem Morgen wie Vorboten eines verhängnisvollen Tages, und er sehnt sich fort. Zurück in sein Heimatdorf, an den See, der das Licht reflektiert. Zu den Booten, die dort festgezurrt am Land liegen, zu dem Leben, das ihm jetzt so einfach erscheint in der Rückschau, wenn die Fischer die Boote besteigen, die Netze fertig machen, die Ruder eintauchen, wenn so der Gesang von Boot zu Boot springt, voller Hoffnung auf einen guten Fang. Petrus hebt seine Hände, schaut sie an, leer, untauglich jetzt. Früher konnten sie doch zupacken. Sein Handwerk hat er verstanden, das war ergiebig. Warum war er überhaupt davongegangen, diesem Jesus gefolgt? Menschenfischer sollte er sein. Hatte er jemals verstanden, was damit eigentlich gemeint war? Und hatte er damit gerechnet, dass er scheitern könnte? Einfach so versagen? Hat er damit gerechnet, dass er dem Ganzen gar nicht gewachsen sein könnte? Der Menschensohn muss nach Jerusalem, hatte Jesus gesagt. Er muss viel leiden, muss verfolgt, verraten werden, muss allein gelassen werden, sich selbst überlassen, verspottet und beschimpft, auf jämmerliche Weise zugrunde gehen muss. Mehrfach hatte er eindrücklich davon geredet, beinahe beschwörend, und sie als Jünger hatten nichts davon begriffen, auch er selbst, der Petrus nicht, dass so etwas geschehen muss. Ja, warum denn in Gottes Namen? Dass sogar er, Petrus, angeblich imstande sein sollte, den Meister zu verleugnen, aus schierer Angst, in dem erbärmlichen Bestreben, seine eigene Haut zu retten. Warum? Wie er sich empört hatte damals, als das zur Sprache kam, wie er sich in seiner Ehre zutiefst verletzt und gekränkt gefühlt hat. Andere vielleicht, die schwächer waren als er, Solche in dem Schülerkreis, auf die man vielleicht nicht so zählen konnte, die vielleicht, aber er, Petrus, er würde bei Gott nicht umfallen, wie es hieß, standhaft würde er bleiben. Er würde sich dazu bekennen, in jeder Lage und vor jedermann, dass Jesus sein Herr und Meister sei, der Christus, der Lebendige, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nun war dieser Meister, dieser Christus, hinter den Mauern des hohenpriesterlichen Palastes verschwunden, aufgespürt wie ein lichtscheuer Geselle. Keiner hatte ihn davor bewahrt. Er selber hatte in einer lächerlichen Anwandlung von Widerstand noch zu seinem Kurzschwert gegriffen, das er an seiner Seite trug. Er hatte versucht, den unvermeidlichen Gang der Dinge mit seiner Waffengewalt aufzuhalten, aber das war natürlich lächerlich. Die Soldaten haben Jesus in die Mitte genommen. Sie waren bereit, mit ihren Schwertern dreinzuschlagen, falls das Häuflein von Anhängern Gegenwehr bringen würde. Und wo ein römischer Soldat hinschlägt, wächst kein Gras mehr. Keine Hand hat sich mehr gerührt. Keine Stimme regte sich. Man ließ den Meister abführen. Man ließ das Ungeheuerliche geschehen. Und kein Schrei brach los. Der Himmel blieb grau, er blieb stumm. Und die Schüler drängten sich einander, als suchten sie Schutz. Und da war doch keiner. Und dann war der Spuk auf einmal vorüber. Und eher Petrus hatte sich aufgerafft, dem Herrn zu folgen, wenigstens in einiger Entfernung. Er hatte das dumpfe Gefühl, dabei sein zu müssen. Er konnte ihn doch jetzt nicht alleine lassen. Er wollte ihm irgendwie beistehen, ihn bestärken, ihm versichern, dass da immerhin noch einer übrig sei, auf den Verlass sei, auf einen Freund. Nun führte der Weg Petrus durch einen engen Torbogen in eine kleine Gartenanlage, eine mit Moos bewachsene Mauer. Er legte sich nieder, streckte sich, er war todmüde. Das Erlebnis vorhin im Hof des Palastes hatte ihn tief betroffen gemacht. Aber, und darüber wunderte er sich in dem Moment selbst, hatte ihn nicht vernichtet, hatte ihn nicht zugrunde gerichtet, hatte ihn erschüttert, aber irgendwie auch eigentümlich entlastet. Es ist, als ob ihm eine Wahrheit dämmert, eine Wahrheit über sich selbst und über diesen Jesus. Manches scheint ihm völlig ungewohnt in dieser anbrechenden Dämmerung des Tages. Vor allem der Herr selbst und das Bild, das er von ihm hatte. Das war entscheidend geprägt gewesen von einer ganz wunderbaren Erscheinung vor einiger Zeit. Sie, also Jakobus, dessen Bruder Johannes und er Petrus, mit Jesus auf einem Berg. Und dann hatten sie die Gestalt des Meisters eigentümlich verwandelt gesehen, in einem ganz besonderen Glanz. Er stand als leuchtende Gestalt vor ihnen, vom Himmel berührt, von Gott bestätigt. Er, Petrus, wollte gerne da bleiben. Er wollte diesen Moment festhalten, über den Augenblick retten, Hütten bauen, Wohnsitze, weiß ich, ein Tempel vielleicht. Nur behalten, was da gerade erschienen war. Damals war ihm klar geworden, dass Jesus, der verehrte Meister, der verheißene Christus sei, der erhabene Sohn des allmächtigen Gottes. Er war es, auf den sie so lange gewartet hatten. Das war das Bild, das sich eingeprägt hatte. Und mit diesem Bild im Kopf hatte er diesen Jesus von Nazareth begleitet, auch nach Jerusalem hinauf. Und es passte durchaus nicht in dieses Bild, dass er hier in Jerusalem, der Stadt Gottes, alleingelassen, verurteilt und getötet werden sollte. Aber sein Weg nahm unverkennbar diese Richtung. Nachrichten machten die Runde, dass mit böser Absicht dem Nazarener auf den Fersen, dass man mit böser Absicht dem Nazarener auf den Fersen sei. Die Stimmung im Volk schlug durchaus um. Erst bereiteten sie ihm einen triumphalen Empfang und dann wurde es immer kritischer. Argwöhnische Zurückhaltung. Keiner konnte die Gründe für dieses Verhalten einleuchtend erklären. Die Abneigung aus den Kreisen der Priesterschaft und Pharisäer war ja schon älter, aber jetzt wurde sie öffentlich zur Schau gestellt. Die Gegner sammelten sich. Sie heckten Pläne aus. Und dann ging es ja unvermutet rasch. Der von Jesus selbst angekündigte Verrat durch seinen Schüler, die Festnahme in Gethsemane, die Einkerkerung in der Residenz des hohen Priesters. Schlagartig war der Meister, der Christus, alleingelassen. Der habende Sohn des allmächtigen Gottes gefesselt und gedemütigt und einsam. Und über das schöne Bild, das er aus den Bergen Galiläas von dieser wunderschönen Erscheinung mitgenommen hatte, schiebt sich das andere Bild, das Bild von dem Gott, den man verlässt. Gott, mit dem man sich verbündet für eine gewisse Zeit, der Gott, dem man vertraut hat, dem man vielleicht sogar Treue schwört, wenn einem mal gerade feierlich ums Herz ist, und dem man schließlich doch wieder verlässt, aus seinem Leben, seiner Welt herausdrängt, unter irgendeinem Vorwand. So wichtig scheint es nicht zu sein. So wichtig scheint er nicht zu sein, der Gott, den man verlässt. Er ist entbehrlich. Man kann ihn verraten, verleugnen, vergessen, aus dem Weg räumen, ein unbequemes Hindernis. Man kann ihm sogar Böses antun. Er selbst, Petrus, war ja daran beteiligt gewesen im Hof des hohen Priesters. Dabei war er gewarnt. Spätestens drüben im Garten Gethsemane hätten ihm doch die Schuppen von den Augen fallen müssen, als der Meister ihn bat, wachsam zu sein. Wieder waren die drei bei ihm, die den göttlichen Glanz auf dem Berg gesehen hatten, Jakobus, Johannes und er selbst. Er hätte gewarnt werden müssen, als der erhabene Sohn des allmächtigen Gottes sich ihnen gegenüber aufs Bitten verlegte. Könnt ihr bitte wach bleiben? Eine Stunde mit mir? In meiner Not? Sie konnten das nicht glauben. Sie haben sich hingelegt, sie hatten geschlafen. Die Zeit war ihnen zu lang geworden. Das hatten sie auch so nicht ausgehalten. Und ihn so schon dort allein gelassen. Der Gott, den man verlässt, weil man müde geworden ist, weil die Kraft nicht reicht, weil man so rasch entmutigt und am Ende ist, sich so gestresst fühlt, so wenig eingestellt ist auf die lange Wanderung des Glaubens. Der Gott, den man verlässt. Schon bei seiner Geburt heißt es, es war kein Raum in der Herberge. Das war ja schon ein Zeichen. Er findet keinen Raum unter Menschen, keinen Raum in den Herzen der Menschen. Jedenfalls nicht auf Dauer. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann, hat er ja selbst mal gesagt. Im Dunkel der Nacht holt man ihn dann fort, von einem verschwiegenen Platz der Stille und des Gebets, wie ein Wegelagerer. Er wird abgeschoben, mundtot gemacht, zur Strecke gebracht. Der ohnmächtige Gott, den man verlässt. Petrus schaut von seinem Lager zum Himmel empor. Die Sterne verblassen allmählich, so im Osten geht die Sonne auf. Es dämmert und nichts deutet darauf hin, dass das ein sehr schwerer Tag des Gerichts werden wird. Die Worte Jesu, dass er nach Jerusalem ziehen, viel leiden und verlassen wird, dass er sterben muss, kommen ihm erneut in den Sinn. Sie lassen ihn nicht los, weil da eine Wahrheit drin ist, die tiefer ist, als er bisher geahnt hat. Jetzt endlich reden diese Worte Jesu zu ihm. Der ohnmächtige Gott, das ist der wahre Gott. Der Gott, den alle Welt verlässt, ist der Gott, der Treue hält, ewiglich. Das ist der Gott, der nicht Gleiches mit Gleichem heimzahlt. Der empfängt und ergibt etwas anderes. Ausweis seiner Gnade. Gott kennt seine Menschen. Und er erträgt seine Menschen. Und das heißt, er ist bereit, an seinen Menschen zu leiden. Auch ihn, Petrus, erträgt er. Er hat ihn mit seinen vollmächtigen Sprüchen ertragen, mit seiner scheinbar unerschütterlichen Kraft. Aber auch jetzt, mitten in seinem Versagen, erst in Gethsemane, dann bei den Mägden und Soldaten des Hohen Priesters. Der Meister hatte es vorher gewusst. Und er hatte ihn nicht verstoßen deshalb. Er hatte geahnt, dass sogar der Erste im Schülerkreis sich von ihm abwenden würde, aber er blieb ihm trotzdem zugewandt. Dieser Gott lässt Sünder leben. Er lässt Versager leben. In seiner Ohnmacht bewährt sich die Macht der Liebe stark und übermächtig im Ertragen. Sie erträgt viel, diese Liebe Gottes, denkt Petrus. Die Lüge, die man zu einem Netz gesponnen hat und die ihn zu ersticken droht, die Gedankenlosigkeit im Volk, nicht zuletzt mein eigenes Versagen. Sie erträgt so viel, diese Liebe, vielleicht auch mich, Petrus erhebt sich langsam, reckt seine Glieder, er will die Nachtsteife vertreiben, geht zurück durch das kleine Tor hinaus auf die Gassen der Stadt. Schmucklose Häuser säumen den Weg, stumm und mit verschlossenen Fenstern, als ob sie schliefen. Sie schlafen ja auch. Nichts in der Stadt bewegt sich. Kein Mensch begegnet ihm. Er sieht die Morgensonne. Er hört nichts als den Tritt seiner Füße. Aber er hat nicht das beklemmende Gefühl, allein zu sein. Amen.